begrüße Sie und euch herzlich hier zu unserem Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis. Der Wochenspruch aus dem 2. Kapitel des Epheserbriefes begleitet uns in die Woche. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Was habe ich abzukündigen und anzukündigen? Zum einen Dank der Gemeinde Kirchenrath für die Spenden und Kollekten des letzten Sonntags in Höhe von 82,20 Euro. Heute sammeln wir für die Gefängnisseelsorge, das ist die landeskirchliche Kollekte, und für unsere eigene Frauenarbeit ebenso. Termine am Mittwoch 15 Uhr, Seniorencafé, Geburtstagskaffee. Ich versuche es zu schaffen zu kommen, wenn nicht, werden Sie mit sich selbst genug Gemeinschaft und Freude empfinden können. Mittwoch wieder Andacht um 19 Uhr. Wir haben uns festgelegt, was den Termin für den Bibelgesprächstag angeht, ist nur für die langfristige Planung. 14. September, Donnerstag, wird der Termin sein, jetzt erstmal für den Bibelgesprächskreis. Zweiter Donnerstag immer im Monat. Alles andere klärt sich dann, wenn wir zusammen sind, wie wir das weiter ausrichten. Der neue Gemeindebrief ist in der Endfertigung. Guck mal, ob ich ihn heute fertig kriege. Die nächsten Tage werden Sie ihn schon online sehen können, damit er dann übernächste Woche für den Helferkreis fertig ist. Ich möchte Ihnen und euch nochmal danken für die vielen Beiträge. Es ist viel gekommen. Und wer mir noch ein Bild schicken wollte, möchte von seiner Urlaubskirche. Noch habe ich Platz. Adresse steht auf der Homepage. Heute danke ich wieder den Bläsern des Posaunenchors für euer Spiel. Und nach dem Gottesdienst möchte ich Sie und euch noch einladen, dass wir uns nochmal zusammensetzen zu Brot und Öl und Trauben. Kuchen gibt es, glaube ich, auch. Und Kaffee natürlich. Und nun vor dem ersten Lied, die Nummer 452, erweckt mich alle Morgen, noch eine herzliche Begrüßung in die benachbarten Sitzreihen. Und für die, die schon mal gucken wollen, wir beten nachher den Psalm 107, das ist die Nummer 91 im blauen Heftchen.
Thank you.
Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Lasst uns nun gemeinsam Psalm 107 sprechen. Das ist die Nummer 91, die Seite 101 im blauen Heftchen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.
So soll es sagen, wie erlöst sind durch den Herrn, wie er aus der Not erlöst hat.
Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden.
Die Dürre in der Wüste, auf ungewahrten Wege, und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten.
Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete.
Die ganz zum Herrn liefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten.
Und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten.
Wie soll dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschen hindert tut?
Dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Lasst uns gemeinsam beten. Gott des Lebens, von dir kommt alles Gute. Pflanzen in unser Herz die Liebe zu dir, dass in uns wachse, was gut ist. Wache über uns und erhalte, was du bewirkt hast. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Jesus ging weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagt er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger: Andreas, der Bruder des Simon Petrus, er ist ein Knabe hier und der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, mit denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus bemerkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zu König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Nun wollen wir gemeinsam unseren Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen einzigen und Sohn, unser Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, auf Verstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich glaube, vor noch nicht allzu langer Zeit haben wir das Tauffest des Kirchenkreises gefeiert am Wannsee. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren das ungefähr 50 Menschen, die sich dort haben, mehr oder weniger spontan, zumindest glaube ich, mit guter Vorüberlegung haben taufen lassen. Dazu kommen unsere eigenen Taufen, die wir hier durchführen. Und wenn ich dem glauben darf, was Frau von Schmitterlö aus der Küsterei mir sagte, haben wir tatsächlich dieses Jahr auch schon 2 bis 3 Wiedereintritte. Und das finde ich bei allen insgesamt doch eher schlechten Nachrichten, die uns so empfangen, wenn wir in die Zeitung gucken, ausgesprochen erfreulich. Erfreuliche Ergebnisse, die aber, und da sind wir auch ganz ehrlich, natürlich mit viel Zeit, mit viel Energie, mit Ziel Werbe- und Informationsaufwand möglich machen. Doch gerade vor dem Hintergrund, vor dem wir uns eben gerade als Gemeinde und als Kirche entwickeln, erfüllen mich eben solche Zahlen gerade mit einer gewissen Demut, dass es im Kleinen doch funktioniert. Und ihr und sie habt mit Sicherheit auch mitbekommen, dass wir versuchen, unser Gemeindeleben aktuell so ein bisschen zu erweitern. Unsere neuen Sitzmöbel, wo ich mich freuen würde, wenn wir danach uns noch zusammensetzen würden. Die stückweise Verschönerung unseres Gemeindehauses mit neuen Bodenbelägen und der Renovierung des Jugendraumes, Reaktivierung des Kirchencafés, Netzwerken in alle Himmelsrichtungen, 2 Musiker, die in der Mittwochabendandacht neue musikalische Begleitung ermöglichen, viele interessante Beiträge im Gemeindebrief und unwahrscheinlich viel Engagement bei allen, die dabei mitmachen. Und am 14. September, das Geistliche soll ja hier auch nicht zu kurz kommen, der erste Bibelgesprächsabend im Gemeindehaus. Details folgen. Und ich habe mir überlegt, wir werden mit der Apostelgeschichte anfangen. Und damit Sie und ihr schon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommt, passt das ganz gut zu unserem heutigen Predigtext. Da steht nämlich auch im 2. Kapitel der Apostelgeschichte. Ich setze ein paar Verse früher ein, um den Zusammenhang, in den wir diese Geschichte einordnen können, so ein bisschen zu verdeutlichen. Die Menschen hatten gerade das Pfingstwunder erlebt und durch die Gabe des Heiligen Geistes an die Apostel die zumindest zeitweise Aufhebung der babylonischen Sprachverwirrung. Und im Anschluss, da haben sie die flammende Predigt des Apostel Petrus gehört, die bedeutende Dinge in Bewegung gebracht hat, und darüber berichtet der Evangelist Lukas jetzt weiter. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und nun beginnt unser eigentlicher Predigttext. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie kauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einander einmütig im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. So sehr, liebe Gemeinde, ist den Hörerinnen und Hörern der Predigt des Petrus das Wort ins Herz gefahren, dass sich sofort etwa 3000 haben taufen lassen. Also ich habe persönlich schon viele gute und sehr gute Predigten gehört. Eine Spontantaufe habe ich danach noch nie erlebt. Nicht eine. Und unser Bibelwort spricht von über 3000 Getauften. Und für mich ist das eine wundervolle Beschreibung dessen, mit welcher Wirkmacht Petrus eigentlich da ausgestattet worden ist. Und nun sind dort also mehr als 3000 Menschen, denen sich Petrus zuwendet und auf die Frage nach dem, was wollen wir denn nun tun, antwortet: Wer Buße tut und sich taufen lässt, der empfängt den Heiligen Geist. Und mit der Kraft des so empfangenen Heiligen Geistes geschehen Dinge in der jungen Gemeinde, die unser eingangs geschildertes zartes Erfolgsregister doch eher schwach darstellen lässt. Ein harter Kontrast gibt es wahrscheinlich, einen härteren gibt es wahrscheinlich kaum als das, was man gerade so feststellt, wo man sich freut und dann schaut man in die Heilige Schrift und sagt, da hat der Petrus gepredigt und da waren mal eben 3000 da. Und jeden Tag neue. Die erste Gemeinde wird uns als eine Art Idealgemeinde vorgestellt, in der die Menschen beständig bleiben in der Lehre der Apostel, beständig bleiben in der Gemeinschaft, beständig miteinander das Brot brechen, beständig im Gebet bleiben. Und als Frucht dieses Handelns geschehen Zeichen und Wunder im wahrsten Sinne des Wortes. Eigentum relativiert sich mit Blick auf die Bedürftigkeit anderer. Gemeinschaft wird wirklich gelebt. Die Gemeinde ist angesehen und tatsächlich täglich fügte der Herr neue gerettete Menschen hinzu. Liebe Gemeinde, beim letzten Vers unseres Textes, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, da kamen mir die Worte eines Dozenten, den wir bei uns im Kurs hatten, zum Neuen Testament in den Sinn, der immer, wenn wir in der Textarbeit unterwegs waren und wir uns so ein bisschen verliefen in der Frage, wer macht jetzt eigentlich was, hat er immer gesagt, wer ist hier das Subjekt? Wer ist der Akteur und tut eigentlich hier was in diesem Text? Und durch diese vier Säulen, die die Gemeinde tragen, so wird das bezeichnet, was wir gerade gehört haben, das Wort der Apostel bewahren und das Brot brechen und Gemeinschaft leben. Das könnte uns ja dazu verleiten, dieser einfachen Gebrauchsanleitung für ein exzellentes Gemeindeleben einfach nachzurennen, das immer alles ganz fleißig zu machen und dann Erfolg zu ernten. Und wir haben vielleicht den Eindruck, dass unser Handeln hier den Ausschlag gibt. Doch lasst uns einen Blick auf die Geschichte im großen Kontext werfen. Es ist Gott, der sich in Jesus Christus und in Menschengestalt der Welt offenbart. Es ist sein Reich, das Gott den Menschen durch Jesus Christus verkündigen lässt. Es ist der Mensch gewordene Gott, der zu den Menschen geht und die ersten Jünger beruft. Es ist Gott, der das ihm zustehende Gericht an seinem eigenen Sohn vollzieht und somit uns die Vergebung aller Schuld verspricht. Gott ist es, der den Jüngern, wie von Jesus bei seiner Himmelfahrt versprochen, die Kraft des Heiligen Geistes schenkt, mit der sie Wundertaten vollbringen können, wie der Herr selbst. Davon lesen wir gleich im folgenden Kapitel, als es um die Heilung des Gelähmten geht. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Petrus eine flammende Predigt halten lässt und ihn auf einen Schlag 3000 Gemeindeglieder gewinnen lässt, denen seine Worte durchs Herz gingen. Und jetzt kommt der alles entscheidende Punkt. Gottes Handeln muss nun menschliches Handeln folgen. Was ist aber jetzt gefordert eigentlich von uns, wenn wir über den Text nachdenken? Unter dem starken Einfluss dieser geistgestärkten Worte des Petrus tun die Menschen einen ersten Schritt. Sie tun Buße. Das ist das, was da steht. Und wenn sie diesen ersten Schritt gemacht haben, dann lassen sie sich taufen und empfangen das neue Leben und die Gabe des Heiligen Geistes. So berichtet es unser Bibelvers. Und unter dem Einfluss dieser mächtigen Geistgabe leben sie in dem beschriebenen Maße. Das heißt aber nun, Buße tun als auslösende Tat. Wenn wir einen Blick in das 5. Kapitel werfen, dann lesen wir dort vom Ehepaar Hananias und Sapphira und deren Versuch, die Gemeinde um den vereinbarten Anteil zu betrügen, das endet bekanntermaßen für beide nicht so gut. Und auch das darauffolgende 6. Kapitel zeigt, dass die Idealgemeinde nicht mehr so gut bestellt ist. Denn nach einem Eklat um die Versorgung der Witwen werden Diakone eingesetzt, die die vorher doch selbstverständliche Sorge umeinander sicherstellen können. Offensichtlich kommt die Gemeinde, maritim gesprochen, vom Kurs ab. Es bedarf einer Kurskorrektur hin zum ursprünglichen Kurs. Und dieses zum Ursprung zurück, zu Jesus Christus, das könnte man als den Kern der Buße beschreiben. Und so lernen wir eigentlich schon aus unserem Text, einmal Buße reicht wohl nicht. Luther hat das im kleinen Katechismus in Bezug auf die Wassertaufe so treffend formuliert: Es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten und wiederum täglich herauskommen und auferstehen, ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Jeden Tag immer wieder neu auf Jesus Christus ausrichten. Das ist es, das im Idealzustand dann unter der Kraft des Heiligen Geistes zu diesen aufgeführten Verhaltensweisen führt, von denen wir im Predigttext gehört haben. Dazu eine kleine Geschichte, die ich las. Der Abt eines Klosters wurde von Besuchern gefragt: Wie ist es möglich, dass alle Mönche trotz ihrer verschiedenen Herkunft, Veranlagung und Bildung eine Einheit bilden? Der Abt antwortete mit einem Bild: Stellt euch ein Rad vor, das sind Felge, Speiche und Narbe. Die Felge ist die umfassende Mauer, die aber nur äußerlich alles zusammenhält. Von diesem Rand des Rades aber laufen die Speichen in der Mitte zusammen und werden von der Narbe gehalten. Die Speichen, das sind wir selbst, die Einzelnen unserer Gemeinschaft. Und die Narbe ist Jesus Christus. Aus dieser Mitte leben wir, sie hält uns zusammen. Und erstaunt schauen die Besucher auf, als hätten sie etwas Wichtiges verstanden. Doch der Abt sagt weiter: Je mehr sich die Speichen der Mitte nähern, umso näher kommen sie sich auch selbst. Und ins Konkrete über Leben übersetzt, sagt er, heißt das: Wenn wir uns Christus, der Mitte unserer menschlichen und geistlichen Gemeinschaft, wirklich und ganz nähern, kommen wir auch einander näher. So können und sollen und dürfen wir als Gemeinde Jesu miteinander und füreinander und damit auch für andere leben, so der Abt. Liebe Gemeinde, was nehmen wir denn jetzt eigentlich von diesem Text für uns heute mit? Was können wir denn da erkennen? Wir erkennen, dass wir in unserem Text zwar das Ideal einer Gemeinde vorgestellt bekommen, bei genauerem Hinsehen und nach einiger Zeit aber dieses Ideal durchaus verwässert dargestellt ist. dass bei genauerem Hinsehen noch nicht mal die erste Gemeinde perfekt war, wie man denken könnte. Und dass es vermutlich nie eine Gemeinde war, die sich im Namen Jesu Christi versammelt hat. Wer ist das Subjekt? Wer handelt? Gott schafft durch die Kraft des Heiligen Geistes immer neue Gemeinden und er ist es, so steht es im Text, der täglich der Gemeinde neue Menschen hinzufügt, die gerettet werden. Durch wen gerettet? Durch Jesus Christus und seinen Opfertod. Also wo wir auch hinsehen, liebe Gemeinde, kommt alles Gute von Gott. Nichts ist Menschenwerk, alles ist Gottes Werk. Und die erste Gemeinde erkennt dies und tut nur eine Sache. Sie lobt Gott. Ich glaube, dass diese Geschichte für uns eine ganz besondere Geschichte ist, die uns in diese Zeit einführt, in der wir uns immer noch befinden. In die Zwischenzeit. Wir haben vom Reich Gottes gehört. Wir haben Gott in Jesus Christus erfahren und in den Schriften überliefert bekommen. Und trotzdem sind wir noch in dieser gefallenen Welt, gefallen und doch erlöst. Und dieses Spannungsfeld erkennen wir in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte immer wieder, Ideal und Wirklichkeit. Wir dürfen getröstet sein, dass es trotz aller unserer Aktivitäten immer Gott ist, der handelt. Gott hat unperfekte Gemeinden in eine unperfekte Welt gestellt. Und das ist das Entscheidende, glaube ich, bei allen Momenten, wenn man darüber nachdenkt, warum klappt es denn nicht und warum soll es denn nicht so sein? Ich glaube, das ist Gottes Wille und Teil seines Heilsplans. Ich glaube, das soll irgendwie so sein. Und in Gottes Heilsplan dürfen wir aufgerufen sein, unseren Maßstab in diesen vier Säulen, von denen ich vorhin sprach, zu finden und uns diese als Leitplanke zu geben, als Referenz für unser Handeln, in dessen Zentrum stets Jesus Christus steht. Und so sind wir Teil der großen Gemeinschaft der Christinnen und Christen, die bereits lebten, die jetzt leben und die noch leben werden. Und in dieser Gemeinschaft sind wir bei aller Verschiedenheit Teil des Leibes Christi und gleichzeitig alle Gottes Kinder, die durch Jesus Christus eine neue Identität erhalten haben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Herr Gott, Vater im Himmel, du bist der Gott des Lebens und der Liebe. Von dir kommt alles Gute. Wir bitten dich für die Kirche Jesu Christi auf Erden, dass wir die frohe Botschaft weitertragen und alle Menschen so begegnen, dass sie auch durch uns Gottes Liebe erfahren. Wir rufen zu dir.
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für Christinnen und Christen in allen Kirchen, um ein waches Gewissen, um Hilfsbereitschaft, um Wahrhaftigkeit und Mut, um ein offenes Bekenntnis. Wir rufen zu dir.
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für unser Volk und alle Völker der Welt, dass sich Gerechtigkeit durchsetze und Friede werde, wo Krieg ist, dass wir nicht aufhören, für den Frieden einzutreten. Wir rufen zu dir.
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für Menschen in Not an unserem Ort und in unserem Land, in den armen Ländern dieser Erde, für alle, die wegen ihres Glaubens und ihren Überzeugungen verfolgt werden. Wir rufen zu dir.
Herr, erbarme dich.
Und wir bitten dich ganz in der Stille für die Menschen, deren Sorgen und Freude uns ganz besonders am Herzen liegt. Wir rufen zu dir.
Herr, erbarme dich.
Herr, lass uns nicht den Mut verlieren. Halte in uns die Sehnsucht nach Frieden wach. Gott, bleibe bei uns mit deinem Wort und deiner Wahrheit, denn davon lebt deine Kirche dir zum Lob. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin mit dem Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gib dir Frieden.